Wir heißen auch noch die herzlich willkommen, die sich jetzt über das Internet zugeschaltet haben. Wir wollen in dem angefangenen Jahr bei der Offenbarung ab dem vierten Kapitel weiterfahren. Wir haben ja vergangen die sieben Sendschreiben angeschaut mit dem Christopher. Und die nicht dabei waren, denen empfehle ich das nachzuschauen. Das ist auf dem Internet auch gespeichert. Ich finde es schön und ich bin dankbar, dass Gott mit dem vierten und fünften Kapitel in der Offenbarung so einsteigt. Das sind ja nachher dunkle Kapitel, wo zwar immer wieder ein Wechsel passiert, wo wir einen Blick in den Himmel tun können, aber gerade das vierte und fünfte, wo irgendwie grundlegend ist, da sehen wir, woher das Ganze gesteuert wird. Also was jetzt da heute passiert, weltweit mit dem Corona und all dem Zeug, das ist einfach nur das, was eigentlich bei Gott so zugelassen und beschlossen ist. Und das gibt uns immer wieder Frieden und Ruhe, dass wir nicht irgendwo an einer Willkür ausgesetzt sind, dass da etwas läuft oder passiert, wo keiner mehr im Griff hat, sondern die Schaltzentrale und der Blick, den wir heute tun können im Himmel, zeigt uns die göttliche Schaltzentrale. Und mich freut das, wenn uns das die Bibel beschreibt. Das Kapitel 4 ist dann ein Loblied drin, am Schluss auf die Schöpfung, und im Kapitel 5 ist eins auf der Lösung drin, wo wir im Himmel sehen. Wenn wir miteinander jetzt Offenbarung 4 lesen: Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war vom Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, vom Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häupten goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackel brennen vor dem Thron, gleich die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Throns und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorne und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere sechs Flügel und sind ringsherum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Gott und Herr, die Herrlichkeit und Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Mir gefällt es, es fängt da an, wo der Johannes aufschaut, mit einer geöffneten Tür in die Gegenwart Gottes. Und die geöffnete Tür ist für mich ein wunderbares Bild. Die tut uns nämlich bereits auf eines der Lieder hinweisen, auf der Lösung vom Herrn Jesus, wo das besungen worden ist vom Animato. Durch seinen Opfertod, durch seinen Kreuzestod, hat er uns die Tür in die Gegenwart Gottes wieder geöffnet. Die ist seit dem Sündenfall ist die Tür zu gewesen. Im 1. Mose 3 hat sich die Tür in Gegenwart Gottes im Bild gesprochen zugetan. Und durch seinen Opfertod ist sie wieder aufgegangen. Und jetzt sieht der Johannes oder Täfer einen Blick durch die Tür eintun. Ich möchte hier eine Stelle nehmen, wo ich das aufzeige, aus dem Hebräerbrief, 10. Kapitel, Vers 19 bis 20. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er, also Jesus, uns eröffnet hat als einen lebendigen und neuen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und jetzt ist die Tür offen und eine Stimme kommt aus dem Himmel und sagt zum Johannes, komm herauf. Und dann ist die Stimme uns so beschrieben, dass es die Stimme ist, die er am Anfang das erste Mal gehört hat, wo Gott zu ihm geredet hat. Und wenn wir in die Offenbarung 1 führen gehen und dort 10 und 11 anschauen, so sehen wir, dass das der Herr Jesus ist. Er hat eine Stimme hinter sich gehört, er hat manches gesehen und als er sich umgedreht hat, sieht er einen wie eines Menschensohn. Und dann ist uns Jesus Christus beschrieben. Und jetzt hört er da wieder Jesus, der ihm ruft, komm herauf, steig herauf, ich will dir zeigen. Und dann kommt ein interessantes Wort, was nach diesem geschehen muss. Nicht wird, muss. Und jetzt warum muss? Die Welt ist gerichtsreif. Und Gott hat über den Menschen nie ein Gericht bringen wollen. Sei das im Einzelnen, im Kleinen, sei das im Grossen. Das hat er nie wollen. Er hat den Menschen in der Ewigkeit bei sich wollen haben. Darum ist der Herr Jesus auf die Erde gekommen, hat eine ewige Erlösung vollbracht. Aber weil der Mensch die Sünde mehr geliebt hat, auf die Stimme vom Satan gehört hat, wird er Konsequenzen, die Folgen weitgehend tragen, so wie es Gott vorausgesagt hat. Und darum ist das, dass er jetzt da sagt, geschehen muss. Er hat das prophezeit im Alten Testament, im Neuen Testament. Und jetzt da nachher in den folgenden Kapiteln sehen wir das Gericht Gottes über die Welt, über eine gottlose Menschheit. Jetzt Zwischenfrage, wer kommt überhaupt in den Himmel? Das hat uns der Bruno sehr schön aus der Jesaja-Stelle heraus gesagt. Wer über sein Leben Buße da hat, sich bekehrt hat und die Wiedergeburt erlebt hat von Gottes Seite her, dem ist Türen offen in den Himmel und hat das ewige Leben bekommen. Und nochmal eine Frage, wo ist der Himmel? Und jetzt könnten wir lange Diskussionen machen und da uns unterhalten, wo ist der Himmel? Und ich will das antworten mit dem, wie ein Kind gesagt hat, dort, wo der liebe Gott wohnt. Das ist ganz einfach. Und ich will das so stehen lassen, denn die Bibel tut uns den Himmel immer wieder oben beschreiben und die Erde unten, irgendwie wird er oben sein, aber weil sich die Erde dreht, wird das Ganze kompliziert und sehr schwierig für mich, dass ich einfach muss sagen, die Antwort vom Kind hat mir besser gefallen. Dort, wo der liebe Gott ist, dort ist der Himmel. Die Bibel selber tut uns drei verschiedene Himmel beschreiben. Das erste ist der sichtbare Lufthimmel, den wir sehen, wenn wir rausschauen, die Atmosphäre. Das zweite ist die Nacht, nachher das Universum, wo wir die Milliarden von Galaxien sehen. Das heisst, wir sehen natürlich nur ganz wenig davon. Einfach die paar Sterne, die uns am nächsten sind. Und das dritte ist nachher der Wohnort Gottes. Und Paulus sagt im 2. Korinther 12, dass er von einem wüsse, ich kenne einen Menschen, und der sei entrückt worden in den dritten Himmel. Und da ist das auch wieder, er ist in die Gegenwart Gottes entrückt worden. Er hat dort unfassbare und unaussprechliche Dinge gesehen. Und wenn wir jetzt in die Offenbarung einkommen, in die Kapitel hinein, wo wir sehen, der Johannes war von A bis Z immer wieder überfordert gewesen. Obschon er den Geist Gottes hatte und ein intelligenter Mann war, ein weiser Mann war, warum war er überfordert? Warum sage ich das so? Weil er immer wieder sagt, wie ein, es fehlen ihm die Worte. Er kann es nicht beschreiben, was er sieht, und dann sucht er in dieser Welt irgendwelche Vergleiche, um die himmlischen Wahrheiten und himmlischen Schönheiten zu beschreiben, und ist irgendwo in einem Bereich, wo er einfach muss sagen, es kommt nicht her. Ich habe keine Chance, das zu beschreiben, wie ich es gesehen habe, aber ich versuche es. Und darum gefällt mir das auch, wenn er das so schreibt oder eben in seiner Sache, dass er so versucht aufzuzeigen. Wenn wir beim Thron sind und über den Thron reden, so ist uns bewusst, die Gegenwart Gottes, der Herr Jesus ist dort, die Engelsfürsten sind umherum, die 24 Ältesten. Also wir sind da irgendwo in einer Atmosphäre drin, denke ich, wo wir einfach davon träumen können. Im Gebet haben wir den Zugang dorthin. Im Gebet können wir bis zum Thron Gottes gehen. Und ich freue mich auf den Moment, wo wir mal bei ihm werden sein und ihn von Angesicht zu Angesicht dürfen sehen. Wo wir das werden sehen, so wie es uns da ganz schwach und mit seinen Worten beschrieben worden ist. Also er fängt die Offenbarung an in der Schaltzentrale Gottes. Und jetzt möchte ich einfach ganz ein kurzes Beispiel bringen vom Herr Jesus. Der Herr Jesus, als er vor dem Pilatus war, im Johannes 18, haben sie sich noch einen Moment über die Wahrheit unterhalten. Und dann war die Pilatus-Frage, was ist die Wahrheit? Und dann hat der Pilatus den Herr Jesus freigeben, weil er dreimal gesagt hat, ich finde keine Schuld an ihm. Und weil er es nicht geschafft hat, hat er ihn geiseln lassen. Und die Israeli haben bis dann einen, der geiselt wurde, nicht kreuzigen, das war ihr Gesetz. Aber bei ihm haben sie ja das gekippt, das hat nicht mehr gegolten bei ihm. Aber hat er gewusst, wenn ich den geiseln lasse, dann kann ich ihn ein Kreuzigen kippen, dann machen sie das nicht. Oder er hat es einmal so gehofft. Und dann nach dem Geiseln wird er wieder ihm vorgeführt und er sagt, jetzt seht, welch ein Mensch. Und dann tut Jesus nicht mehr reden mit ihm, er reagiert nicht mehr. Und dann fragt Pilatus im 19. Kapitel, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und jetzt sagt Jesus zu ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Was ist das oben? Ich denke, es ist uns allen klar, das ist nicht Rom gemeint, das ist nicht der Kaiser von Rom. Der Kaiser von Rom hat über den Herr Jesus ebenso wenig Macht gehabt wie der Pilatus. Jesus war Gottes Sohn und der Kaiser von Rom hat nur die Kompetenzen können ausnutzen und weitergeben, die er hatte. Und die über den Sohn Gottes hat er nicht gehabt. Darum sagt da Jesus selber, die Macht ist dir von Gott gegeben, von meinem Vater ist dir die gegeben, mich jetzt zu verurteilen zum Tod. Und ich denke, der Gedanke ist wichtig, dass wir den mitnehmen, wenn wir in die Offenbarung gehen. Alles, was da unten passiert, was jetzt da wird ablaufen, auch das mit dem Corona, das ist ja Gott vorbeigegangen. Das hat er zugelassen. Wir kennen die Hintergründe nicht zum Teil. Wir können Vermutungen aufstellen. Und jedes Volk, das gottesfürchtig gelebt hat im Alten Testament und auch im Neuen Testament und in der Kirchengeschichte, hat immer wieder dürfen erleben, dass sie eine gute Regierung bekommen haben. Und jedes Volk, das gottlos war, von Gott abgewendet hat, hat in der Regel eine analoge Regierung gehabt, eine böse oder eine korrupte Regierung bekommen. Und weil wir heute als Schweiz, als Europa und weltweit ein gottloses Volk sind, eine gottlose Nation sind, haben wir die Regierung auch dementsprechend bekommen. Auch das ist die Zulassung Gottes. Jetzt ist jeder politische Versuch ohne geistliche Umkehr zu Gott, wo man etwas will, zum Guten wenden will, ist zum Scheitern verurteilt. Weil es müsste anfangen mit einer geistlichen Umkehr zu Gott und dann würde in der Politik auch etwas ändern, etwas wechseln. Und darum möchte ich uns als Gläubige immer wieder ermutigen, ich will jetzt nicht gegen die reden, die ihre Aufgabe in der Politik sehen. Da bin ich dankbar und ich bete Alltag für die gläubigen Christen, die dort sind. Aber meine Aufgabe sehe ich vor allem im geistlichen Bereich. Dass wir im Geistlichen versuchen, durch Buss, durch stellvertretende Buss, den Arm Gottes aufzuhalten oder noch etwas ein bisschen rauszuschieben oder rauszuschrutschen, im Wohlwissen, dass es so muss kommen. Der Johannes geht weiter und sagt im Vers 2, und ich sah einen Thron, stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Er gibt dem nicht einmal einen Namen. Der Einer hat in der Bibel 600 verschiedene Namen. Gott hat 600 verschiedene Namen. Der Abraham Meister hat uns die aufgeschrieben und jeden Namen erklärt, einzeln. Das ist ein ganz dickes Buch, nochmal wie eine Bibel. Und er sagt da Einer. Und mir gefällt das. Der Johannes ist Jude. Und die Juden haben im Grunde genommen den Namen Jahwe nicht ins Maul genommen. Der war ihnen zu heilig. Und bei mir kommt das auch ein bisschen das über, die Heiligkeit Gottes. Er will ihm nicht einen Namen geben. Wo er gefragt worden ist, auf der Erde, der Engel des Herrn, Jesus, wer bist du? Vom Gideon, seinem Vater, sagt er, wie soll ich dir sagen, wer ich bin? Er hat eben mehr wieder einen Namen. Er geht ins Unendliche ein und da sehen wir etwas Ähnliches von dem. Aber jetzt ist er beschrieben und da bin ich bereits wieder bei einem grossen Problem. Vom Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und jetzt habe ich das Büchli, das ist leider schon lang vergriffen, ist von der Bibel her, Edelsteine erzählen ihr Geheimnis. Und da ist der Jaspis drin beschrieben als normalerweise gelb, braun oder rot, manchmal auch mehrfarbig. Und dann sagt er, man zähle ihn nicht unter die Edelsteine, es ist nur ein Schmuckstein. Das heisst, sie erklären nachher, dass im Alten Testament und im Neuen Testament der Name Jaspis wohl ein anderer Stein gewesen sei, als dass wir heute darunter verstehen. Und da sind wir wieder in einem Problem, dass wir einfach in der heutigen Zeit mit diesen Steinen arbeiten und bauen, die wir haben. Aber wahrscheinlich haben wir nicht mehr die gleichen, die sie hatten. Das muss also ein wunderbarer Stein sein, wie es in der Offenbarung 21,11 steht, wo er als kristallklar beschrieben ist. Und das gefällt mir schon besser. Dass der Jaspis kristallklar ist, dann stellt es etwas von Gott dar. Und nicht braun oder gel oder rot oder irgendwelche Farben. Jetzt könnten wir da noch weiter über die Steine gehen. Ich möchte das lassen. Einfach beim Regenbogen noch einen Moment stillstehen. Und dann sagt er, und ein Regenbogen war rings um den Thron vom Ansehen gleich einem Smaragd. Und den habe ich auch da drin. Das ist das Hinterste drin, ist der grüne Smaragd. Der gefällt mir. Der ist oben reingelegt, in dem Stein, so wie er gefunden worden ist. Ihr könnt das nachher noch anschauen, die wollen. Und das ist für mich auch das Bild von der Hoffnung. Das heisst, um den Thron herum ist ein Regenbogen mit all diesen Farben und der strahlt Hoffnung aus. Zuversicht, Trost, Barmherzigkeit. All das, was Gott uns mit dem Regenbogen nach der Sintflut gesagt hat. Dass er nie mehr die Erde wird durchs Wasser auslöschen durch eine Sintflut, wie er sie gemacht hat. Und jetzt ist um den Thron herum, wo das Gericht von ihm ausgeht, ist der Regenbogen ringsum gespannt. Das ist für mich wieder ein wunderbares Bild und es zeigt uns einfach etwas von Gott, das wir so nicht fassen können. Die Welt und ihr Lauf mögen enttäuschen und die Hände schon manchmal enttäuschen. Aber der Herr Jesus, Gott, wird uns nie enttäuschen. Ein Christ mag in den Versuchungen mutlos werden, er mag sogar zu Fall kommen, aber beim Herr Jesus ist es nicht der Fall. Er ist unveränderlich, er wird ewig gleich sein. Im Sturm, im Regen, in der Nacht und so weiter kann bei uns die Hoffnung aufgehen. Es kann sein, dass wir nicht mehr zu Schlag kommen. Wir wollen zu ihm schauen, zu dem, wo der Regenbogen um den Thron herum ist. Kristallklar, wunderbar und dort haben wir neue Hoffnung. Er fährt weiter und sagt um den Thron herum, Vers 4, sah ich 24 Throne und auf den Thronen 24 Älteste. Und jetzt gibt es da mindestens 4 Varianten, wer das für Männer sind auf diesen 24 Thronen. Die einen tun sie in die Engelwelt, aber der grösste Teil der Ausleger tut sie als Vorangegangene. Und für mich selber, wenn ich wieder die Offenbarung nehme für die Auslegung, dann möchte ich aus der Offenbarung 21, Vers 12 und 14 einfach die beiden Sätze nehmen. Und für mich sind das die Personen. Aber ich möchte hier vorausschicken, in der ganzen Offenbarung, all das, was ich sagen werde, auch in den kommenden Zeiten, wenn es Gott zulässt, so ist das immer meine Erkenntnis. Wenn jemand da innen eine andere hat, habe ich kein Problem. Und ich bin einfach froh, wenn du mit mir auch kein Problem hast, weil ich jetzt eben die habe, es vielleicht nicht gleich sehen. Aber das soll keinen Abbruch tun. In der Offenbarung 21,12 steht, dass die Mauer, die um die Stadt herum ist, um die goldige Stadt, die er auch als Brut bezeichnet, die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels hat. Also sind für mich die ersten 12 Namen sind die 12 Stämme Israels, die Vertreter von dort. Und dann steht Grundstein von der Mauer im Vers 14 und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihren 12 Namen die 12 Apostel des Lammes. Und für mich wären das die zweiten 12 Namen im Neuen Testament, die 12 Apostel, die dann einen Grundstein für die Gemeinde gelegt haben. Und jetzt sagt er da, sie sind bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häupten goldene Siegeskränze. Das Kleid von der Gerechtigkeit hat jeder an, wie das im Jesaja 62 vorausgesagt worden ist, wie wir es durch den Herr Jesus bekommen haben, rückwirkend oder mir jetzt oder im Alten Testament voraus. Und wir dürfen das haben. Und dann Krone oder Ziegeskränze auf ihren Häuptern. Und bei diesen Sendschreiben ist bei allen 7 Sendschreiben immer wieder gestanden, wer überwindet, dem will ich geben. Und wir haben im Neuen Testament haben wir 5 Kronen und Siegeskränze, die denen verheissen sind, die ihm treu sind, die ihm nachfolgen. Und das sind für mich die Brüder dort, die Vertreter sind von der Gemeinde, von den Vorangegangenen im Alten und Neuen Testament, die ihre Siegeskränze im Moment noch auf dem Kopf haben und sie aber nachher bei der Anbetung vor ihm werden niederlegen. Auch wieder ein interessantes Bild. Oder eben eine Tatsache. Dann im Vers 5, und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und die 7 Feuerfackeln brennen. Der Herr Jesus oder Gott, wo er im 2. Mose 19 ihnen nachher das Gesetz gegeben hat, ist zuerst Blitze und Donner aus den Wolken rausgegangen und auf den Berg runtergekommen. Jetzt, man nimmt ja an, oder einmal, es gibt eine Gruppe, die es annimmt, und dann habe ich mich angeschlossen, dass das Ganze in Saudi-Arabien im heutigen ist. Und dass dort der Berg Gottes war, weil im Sinai ist es sicher nicht, weil der Paulus sagt und der Josephus sagt, es sei bei Midian, und Midian ist das heutige Saudi-Arabien, dass es dort wird sein. Und dort ist einer von diesen Bergspitzen, von diesen Gipfeln oben, ist ringsum so aber schwarz verbrannt. Und die Annahme ist dort, dass dort oben Mose Gott begegnet ist und dort nachher die Blitze und Donner und Feuer sind. Das hat immer wieder Gottes Gegenwart begleitet. Und da im Neuen Testament, im letzten Buch, ist es wieder das Gleiche. Es sind in der Offenbarung eigentlich sehr viele Bilder, die aus dem Alten Testament übernommen worden sind, dass gar nicht so viel Neues dasteht, einfach in einer neuen Umgebung und in einer neuen Situation. Und dann tut er die 7 Feuerfackeln, tut er mit den 7 Geistern Gottes beschreiben. Und jetzt könnten wir da noch in Sacharja eingehen, wo sie mit dem Leuchter beschrieben sind. Ich will da auch nicht weiter drauf eingehen. Und dann steht im Vers 6, und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer gleich Kristall. Wenn ich so ein Künstler wäre, wie ich eben nicht bin, hätte ich mir das versucht, ein bisschen aufzuzeichnen und hätte auch jetzt ein schönes Bild hergehängt, aber ich muss sagen, das wäre so stümperhaft, da hätte ich alles müssen bezeichnen, was ich damit meine. Man wäre nicht rausgekommen. Aber auch das wieder vor dem Thron. Jetzt haben wir um den Thron gesehen, die Wesen, die 24 Ältesten, die Wesen komme ich dann noch dazu. Und jetzt sehen wir vor dem Thron das kristallene Meer, ein gläsernes Meer gleich Kristall. Was ist Meer in der Bibel immer wieder und speziell im Alten Testament? Wenn ich da eine Jesaja-Stelle lese, 57, Vers 20, steht aber, die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. Das ist das Bild über die Gottlosen, wo Gott so definiert. Und wenn man heute in die Welt raus schaut, muss ich sagen, ist sehr treffend geschrieben. Es kann nicht still sein, ist alles immer in Bewegung am Drehen und Machen. Und was raufkommt, ist Kot und Schlamm. Unbrauchbar. Einfach etwas, was uns nicht anmacht. Und jetzt haben wir aber da völlig ein anderes Meer. Da steht von einem Meer, wo gläsern ist, also man sieht runter bis zu unterstaben und wie Kristall. Und jetzt gefällt es mir, dass die Offenbarung uns sagt, ich bin nicht ein Freund vom Meer, ich muss das so sagen, dass die Offenbarung uns sagt, dass auf dem neuen Himmel und, oder auf der neuen Erde, wollte ich sagen, kein Meer mehr wird sein. Es wird kein Meer mehr sein. Und ich sehe das doppeldeutig. Auch das Meer, das uns hier beschrieben ist, wird nicht mehr sein. Es wird keine Nation und kein Volk mehr geben, wo der Weg gegen Gott wird rebellieren, sondern sie werden all ihn ehren und ihm anbeten. Aber auch das andere Meer, so wie ich es denke, wird es nicht mehr sein. Aber was heisst es jetzt das da vor dem Thron wie ein gläsernes Meer? Das heisst einfach für mich, in der Gegenwart Gottes, er sieht überall und immer bis auf den tiefsten Grund runter. Für ihn wird alles ruhig und still. Auch wenn auf dieser Welt heute ein Tohu wa Bohu ist, ein Ghetto, ein Durcheinander, er sieht bei jedem, sieht er die tiefsten, die innersten Motive, warum das er wie gehandelt hat. Er kennt alles. Es ist vor ihm so offenbar. Aber in seiner Gegenwart wird einmal sowieso alles zur Ruhe gekommen sein. Da wird alles spiegelglatt sein. Es erinnert mich an den Sturm in Matthäus 8, wo die Jünger auf dem Boot waren. Der Herr Jesus hat sich hinten ins Boot gelegt, auf einem Küsse und ist eingeschlafen. Und dann ist ein riesiger Sturm gekommen. Und irgendwann haben sie ihn geweckt und gesagt, interessiert es dich nicht, dass wir verderben? Wenn man sich die Frage vorstellt, die ist schon blöd. Er hockt ja im Boot drin. Aber wir wollen da nicht einen Stein auf die Jünger rühren. Und nachher ist er aufgestanden und bildlich gesprochen hat er die Hand übers Meer gehalten oder über den See und es wurde ganz still. Und jetzt meine Zwischenfrage, wie sieht es im Moment in deinem Leben und in deinem Umfeld aus? Bist du auch in so einem Sturm? Ist auch alles in Bewegung und du weißt nicht, wie es weitergeht? Dann tu ihn auch fragen und dann hebt er die Hand drüber und dann wird es auch in deinem Umfeld kann er schenken, dass es ganz ruhig wird. Auch wenn die Situation ringsum nicht geändert hat, die ist noch genau gleich. Aber innerlich ist der Friede wieder da, die Ruhe wieder da, die Geborgenheit wieder da. Und das wünsche ich für jedes auch den Morgen. Wenn ich zu den vier Wesen komme, die jetzt hier beschrieben sind, im Vers 6b, wo er sagt, um den Thron ringsum vier lebendige Wesen. Und jetzt sagt er ein Merkmal, das er zweimal erwähnt. Und darum muss das sehr ausgeprägt sein. Er sagt da schon im Vers 6 und dann hindurch nochmal voller Augen vorne und hinten. Ein Wesen, das ringsum Augen hat. Hindurch sagt er nachher noch innen und außen voller Augen. Also das Auge, das ist für ihn irgendwo imposant gewesen, das ist ihm unter die Haut gegangen. Jetzt im Moment läuft bei uns ja auch immer mehr alles auf Überwachung raus. Das stört mich weniger. Da können wir bei manchem können wir noch sagen, ob wir es wollen oder nicht. Und wenn wir eh überwacht werden, was wollen sie bei uns sehen? Aber da darf sowieso die Ruhe setzen. Er sieht bei jedem Motiv. Er weiss, wenn dir Unrecht passiert, in dieser Zeit, was immer mehr wird der Fall sein, was deine Motive gewesen sind. Und er wird das einmal anders, er wird das einmal richtig beurteilen. Aber was mir das auch zeigen, die Wesen, die den Thron umgeben, voller Augen, es wird nichts zu dem Thron herkommen, wo sie nicht zulassen. Das ist für mich wie, ich will es so sagen, Thronwächter, die ihn umgeben, Tag und Nacht. Er ist umgeben von diesen vier Wesen, die uns hier beschrieben sind. Und wenn ich jetzt auf den Beschreib noch ein bisschen eingehe, so ist zuerst der Löwe. Das Angesicht wie ein Löwe, auch da hat er wieder ein Problem gehabt, gleich einem, er hat es beschreiben und gleich hat er fast nicht gewusst, wie. Der Löwe ist in Babylon verehrt worden und angebetet worden. Das zweite war der Stier. Der Stier ist in Ägypten verehrt und angebetet worden. Der Adler war das römische Feldzeichen, ist dort verehrt worden und wahrscheinlich auch angebetet worden. Und dann am Schluss noch der Mensch. Der Mensch wird bis heute verehrt und angebetet. Und Gott auf die Seite da. Schaut manchmal schon mit diesen ganz kleinen Kindern, wie das Halbgötter sind beim Aufwachsen. Und da muss ich sagen, mich schudert das manchmal. Da möge ich es Gott Gnade schenken, dass wir die Erdanbetung immer Gott bringen. Was jetzt da mir gefällt, ist, dass die vier Wesen, die uns hier beschrieben sind, die vier Lebewesen, die suchen keine Anbetung und keine Ehre. Aber sie tun Tag und Nacht, geben Zeit, Anbetung und der dem, der auf dem Thron sitzt. Es steht dort nachher, und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere sechs Flügel. Da sind wir wieder bei der Ähnlichkeit mit den Seraphim, die Bruno gelesen hat, im Jesaja 6. Und ringsum, inwendig und auswendig, voller Augen. Und jetzt kommt's, und sie hörten Tag und Nacht nicht auf, zu sagen, heilig, 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 Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Ich will bei ihrer Lob oder bei ihrer Anbetung noch einen Moment stillstehen. Für mich ist das in dreifacher Weise. Zuerst das dreifache Heilig, dann die drei Gottestitel, die sie ihm geben, und am Schluss noch der Zeitachs, wo es die Vergangenheit anschneidet, die Gegenwart anschneidet und die Zukunft anschneidet. Also da ist alles drin. Heilig ist Gott der Herr. Er ist der absolute Herrscher, ob Menschen das um uns herum wahrhaben wollen oder nicht. Er wird sagen auf dieser Erde. Und er wird überall wird er den Schlusspunkt setzen. Und das gibt mir Ruhe, das gibt mir Frieden, egal was passiert. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass er bereits heute in deinem und meinem Leben auch der Herr ist. Weil wenn wir sonst mit ihm anlegen, dann haben wir schlechte Karten in der Hand, dann sieht es mit unserem Leben nicht gut aus. Dann können wir weiterlesen und sehen es. Heilig, der Allmächtige. Dem, der alle Macht gegeben ist. Dem, der so machen kann und dann ist jemand nicht mehr. Er hat zum Pilatus ihn können anhauchen, wenn ich das Wort aus der Bibel nehme, und dann wäre Pilatus weg sein. Und darum hat er gesagt, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und dann auch heilig, der da war, der da ist und der da kommt. Er hat bei der Schöpfung hat er immer wieder gesagt, es war gut, und am Schluss hat er gesagt, es war sehr gut. Und da ist für mich vor allem auch, der kommt. Das ist die Zukunft. Das ist der Regenbogen, die Hoffnung, die wir wieder haben. Er kommt und wird uns zu sich holen, dass wir sind, wo er ist. Und darauf freuen wir uns, darauf sind wir gespannt und darauf warten wir. Und jetzt sehen wir wieder die vier lebendigen Wesen. Denn wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit, Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann sind die 24 Ältesten niedergefallen und haben ihn angebetet. Und jetzt steht da, wenn sie dem Herrlichkeit, Ehre und Danksagung geben werden. Die Herrlichkeit besteht aus der Fülle von all diesen göttlichen Eigenschaften. Das ist Herrlichkeit. Und das hat nur Gott allein. Und er gibt seine Herrlichkeit dem, den er will. Und wenn wir in seiner Nachfolge sind, lässt er uns immer wieder etwas von seiner Herrlichkeit erleben. Das ist etwas Schönes. Und da diese Wesen tun ihn loben, tun ihn ehren wegen dem Herrlichkeit, Ehre und Danksagung. Und dann tun die Ältesten tun ihre Kronen niederwerfen vor Gott. Das ist auf dieser Erde wahrscheinlich noch nie passiert, dass ein König vor einem anderen seine Kronen niedergeworfen hat. Sonst war er ja besiegt und umgebracht. Aber da passiert es. Sie tun freiwillig, tun sie sich ihm unterwerfen, aus einer tiefen Dankbarkeit heraus, was er für sie, was er für uns da hat. Und dann kommt ihr Lobgesang. Es ist da nicht als Lobgesang bezeichnet, sondern sie sagen es oder sie rufen es: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und Ehre und Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Also wir sind gar nicht so wichtig, wie wir manchmal meinen oder denken. Wegen uns hat er, wenn ich das so lese, nichts gemacht. Um seinetwillen. Und auch wir als Krone von der Schöpfung hat er um seinetwillen gemacht. Dass wir etwas sagen zu seiner Ehre, zum Lob von ihm. Römer 11, der Schluss, sagt der Apostel Paulus fast gar das Gleiche. Er sagt dort, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich will da mit einschliessen in den Lobgesang, in den Dank hier, dass bevor die Gericht kommen, wir den Blick in die Gegenwart Gottes dürfen und haben dürfen tun. Und das nächste Mal nochmal einen positiven Blick dürfen, da im 5. Kapitel, bevor es nachher ganz anders aussieht. Da sind wir nachher auf der Erde. Aber jetzt sind wir zweimal im Himmel oben in seiner Gegenwart. Und wir dürfen, wie wir es am Anfang gelesen haben, aus dem Hebräer 10, 19 und 20, in dieser Freimütigkeit zum Thron der Gnade gehen, weil er uns dort die Tür aufgetan hat. Ich bete noch. Herr Jesus, wir können einfach stillstehen und dich anbeten, dich ehren, dich loben für all das, was du für uns da hast, dass du uns wieder den Zugang zum Vater geöffnet hast, dass wir den Blick dürfen du in deinem Wort, in deine Gegenwart, in deine Herrlichkeit. Auch wenn wir uns manchmal kaum vorstellen oder schlecht vorstellen können, wie das einmal wird sein, denn du sagst in deinem Wort, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herzen gekommen ist, das hast du denen bereitet, die dich lieben. Und darauf freuen wir uns. Danke, Herr Jesus, dass wir aber in dieser heutigen Zeit noch Botschafter sein dürfen und anderen noch von dem Frieden, von dieser Freude und von dieser wunderbaren Zukunft weiter sagen. Hilf uns du und schenk du uns immer wieder offene Türen im Irdischen. Dass Menschen, die suchend sind, Menschen, die in Problemen sind, Menschen, die fragend sind, dass sie sich dir öffnen. Auch in dieser besonderen Zeit, dass wir einfach Wegweiser sein dürfen, die zu dir hinweisen. Segne du jedes und bewahrest du in dir auf den Moment, wenn du wiederkommst. Amen. Danke allen, die gekommen sind und auch denen, die sich zugeschaltet haben. Und ich wünsche jedem mit Hebräer 10, 19 und 20 die Zuversicht, den Frieden und den Zugang, den wir immer wieder benutzen wollen, die offene Tür, die wir durch den Herrn Jesus bekommen haben. Amen.